Hier ist die B-Funk, der Computerbase-Podcast. Herzlich willkommen zur 150. Episode und frohes neues Jahr wünsche ich allen Zuhörern und dir, Fabian.
Hallo, ja, auch von mir. Frohes neues Jahr. Viel Gesundheit und Glück und Zufriedenheit.
Und mehr Schnee. Mehr Schnee. Wir brauchen noch mehr Schnee. Wir nehmen auf am Donnerstagvormittag. Ja, der erste Podcast startet gleich nicht an einem Standard-Mittwoch, aber wir haben ja die CES in Las Vegas. Wir beide sind nicht vor Ort, sondern Volker und Nikolas, aber es gibt trotzdem auch für die Daheimgebliebenen genug zu tun. Außerdem wollten wir mal gucken, ob am Mittwoch nicht vielleicht noch die große Neuigkeit angekündigt wird und sie wurde nicht angekündigt. Und was aber angekündigt wurde...
Bestimmt hat jemand einen neuen AI-PC vorgestellt. Aber ich glaube... Dein Wunsch mit dem Schnee, wenn ich aus dem Fenster schaue, auf den Wetterbericht, ich glaube, der wird sich sehr zeitnah erfüllen.
Bei dir ein paar Stündchen früher als hier bei mir in Berlin. Aber das ist genau das Thema heute, nicht der Schnee, sondern die CS. Was wart gewesen, was wird gewesen und was ist daran eigentlich noch eine Consumer-Show? Lass uns anfangen, Fabian, auf geht's. So, erstmal durchatmen. Obwohl wir uns die Pause gegönnt haben, zwischen den Jahren war das Programm ja vollgepackt und ich erinnere gleich am Anfang nochmal an unsere große Jahresumfrage. Die läuft noch bis 24.01. Wir haben aktuell knapp 6.000 Teilnehmer. Wir müssten aber auf 7.000 plus kommen, um das Niveau der letzten Jahre zu halten. Ich weiß, viele machen immer erst hinten raus mit, aber auch nur, wenn man häufig genug daran erinnert. Insofern, wer noch nicht teilgenommen hat und einen Account hat oder sich einen Account anlegen will, E-Mail-Adresse genügt. Die ist auch noch verlinkt auf der Startseite, auf dem Desktop, rechts im Seitenstreifen, auf dem Smartphone, direkt unter den beiden oberen Teasern. Macht mit, wir wollen sehen, wie sich das bei euch dieses Jahr weiterentwickelt hat. Nvidia versus AMD, Intel versus AMD, Linux versus Windows und so weiter und so fort. Wir machen das jetzt seit mittlerweile 10 Jahren und man sieht doch wirklich spannende Entwicklungen in der Community, die nicht immer ganz im Mainstream liegen, Fabian, kann man das so sagen?
Oh, sehr häufig nicht. Aber sehr häufig ist es vielleicht eine Prognose für den Mainstream, wie der sich in ein paar Jahren
entwickelt. Und sehr häufig war es aber auch schon eine Prognose für eine Mainstream-Entwicklung, die sich dann nicht eingestellt hat.
Das auch, ja.
Gut, lass uns zur CES kommen in Las Vegas, der alljährliche Wahnsinnsauftakt. Wir haben schon so oft über diese Messe geredet. Grüße gehen raus an Fabian, an Volker und Nikolas, die vor Ort jetzt gerade im wohlverdienten Bettchen liegen und sich die Tage schon wieder von Hotel zu Hotel und Messehalle zu... Ich glaube, die waren noch nicht mal auf der Messe, weil alle Veranstaltungen sind ja am und neben und unterm Strip. In Hotels, du läufst dich kaputt, du hast keine Zeit und dann hast du auch keine Uber mehr. Es ist so. Was haben wir da bisher gesehen? Und ich würde vorschlagen, Fabian, wir starten mit den Big Four in alphabetischer Reihenfolge. Das heißt, wir fangen an mit AMD, Keynote, Lisa Su. Und du hast, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer es heute auch hören, du hast gerade schon dein Mikrofonkabel entzwirrt, weil wir davon ausgegangen sind, dass du dir vielleicht eine Spule gebastelt hast.
Naja, das war, glaube ich, eher so ein bisschen Sarkasmus. Aber ja, es ist jetzt hier
Interferenz.
In 2 Metern ausgebreitet auf dem Boden.
Es ist heute leider so, du bist nicht am angestammten Platz, sondern noch unterwegs. Und das macht diesen Podcast doch hier so. Das gibt ihm doch den gewissen Reiz. So, zurück zu AMD. Also was haben wir erwartet? Einen schnelleren Ryzen 7 9800X 3D als Ryzen 7 9850X 3D und wir haben ihn bekommen und genau so, wie ihn AMD ja selber schon mal im Dezember auf die eigene Homepage geschrieben hatte, 400 MHz mehr Boosttakt, ansonsten alles gleich, Preis gibt es nicht, Termin war Q1, irgendein Händler hat geschrieben Ende Februar. So.
Und was erwarten wir dann von 400 MHz mehr Boost-Takt? Das hat AMD auch direkt vorweggenommen. Sie haben gesagt, naja, 2,5% mehr FPS im Vergleich zum 9800X 3D. Wird jetzt irgendjemand vom 9800X 3D wechseln auf den 850? Nein, vermutlich nicht. Wäre auch ein bisschen hirnrissig. Wird irgendjemand anstelle des 9800X 3D den 850er kaufen, wenn er vielleicht von AM4 wechselt, weil sich die RAM-Preise irgendwann normalisiert haben, ich weiß es nicht. Dann ist halt die Frage, okay, was kostet der Spaß denn? Denn so wie sich das aktuell herauskristalliert, ist das halt ein besser gebinter 9800X 3D und dann ist halt die Frage, was ist der Aufpreis? Sind es 50 Euro? Sind es zum Start 100 Euro? was machen die Käufer mit? Ich persönlich würde dann halt immer sagen, okay, 2,5% mehr FPS, das ist schön und gut, aber selbst wenn das 10 Euro mehr kostet, dann steckt die 10 Euro besser in die Grafikkarte.
Ja, werden wir sehen, und die Frage ist ja auch noch, bleibt der alte oder nimmt man den dann vom Markt, weil es die sich...
Ach so, es könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, den Preis hochzuhalten über ein neues Modell und das alte einfach vom Markt zu nehmen.
So, das haben wir gesehen im Desktop. Was wir nicht gesehen haben, war der Ryzen 9 9950X3D 2 oder Quadrat, den wir aber davor schon x-mal im Benchmark gesehen, in irgendwelchen Benchmark-Datenbanken gesehen haben. Und da ist dann Volker im Nachgang nochmal zu AMD gedackelt, wobei er wurde ja eingeladen zu einer Q&A. Es gibt ja dann immer verschiedene Termine von den Herstellern. Man geht auf die Keynote und wenn man Glück hat, dann wird man dann im Nachgang noch zu irgendeiner anderen Veranstaltung eingeladen.
Na, also wenn der Entwickler, der Publisher oder der Hersteller denkt, dass dieses Medium eine Zielgruppe hat, die groß genug ist und interessant genug ist, interessiert genug am Hersteller ist, dass man sich da darstellen kann.
So, und da hat Volker gefragt, was ist denn mit dem 9950X3D2, und da hat AMD dann interessanterweise, aber wir wissen ja eigentlich mittlerweile, spätestens seit der letztjährigen CES, dass im Nachgang immer noch viel mehr erzählt wird als auf der eigentlichen Veranstaltung, gesagt, stay tuned. Und das bedeutet halt nichts anderes, als dass der auch noch kommt. Allem Anschein nach wirklich mit zwei X3D-Chiplets, deren Sinnhaftigkeit AMD vor einem Jahr, als der 9950X3D nur mit einem X3D-Chiplet kam, ja öffentlich mit Fakten auf den Tisch in Zweifel gezogen hat.
Ja, also das zum einen, was AMD selber gesagt hat, war, es ergibt wirtschaftlich keinen Sinn, weil der Aufpreis für zwei X3D-Chiplets, für zweimal 3D-Recache, wohl sehr viel höher wäre als der erwartete Performance-Nutzen. Ja. So, das hat AMD gesagt. Ich habe dann halt weiter in der News, die wir damals hatten, das war ja auch wieder ein kontroverses Thema, ich erinnere mich, versucht zu erklären, wir haben ja das Problem, ich mache es jetzt
ja, ich kurz. Bitte dich, sonst hole ich mir noch einen Kaffee.
Wir haben ja das Problem, das kennen wir ja von den 16-Kernern oder den 12-Kernern mit X3D-Chip, dass wir ja diese Windows-Game-Bar-Situation haben, dass die Spiele quasi gewitelistet sein müssen, beziehungsweise dahinterlegt sein müssen, sodass die CPU erkennt, aha, okay, hier latenzkritische Anwendung, Spiel, das parke ich auf einem CCD, also auf meinen ersten 8 Kernen, und sagt den anderen 8 Kernen, ihr habt bitte damit nichts zu tun, weil man ja möchte, dass das Spiel komplett auf einem CCD läuft, auf dem CCD mit dem 3D-Cache. Warum will man nicht, dass es noch auf dem zweiten CCD läuft? Naja, weil diese Kerne, wenn sie auf den großen Cache des ersten CCDs zugreifen wollen würden, den Umweg nehmen müssten über den IO-Die. Das heißt, sie haben eine signifikant höhere Latenz und brauchen signifikant mehr Taktzyklen, um auf den 3D-Cache zuzugreifen. Ja. Auf den größten Batzen des Level 3 Caches. Und das funktioniert nicht gut. Dann verliert man den gesamten Vorteil eines riesigen Caches. Denn der riesige Cache soll ja gewährleisten, dass die Latenzen niedrig sind beim Zugriff auf häufig genutzte Daten, weil sie eben nicht aus dem DRAM geladen werden müssen. Das führt das Ganze also mit der aktuellen Ryzen-Architektur ein bisschen ad absurdum. Und deswegen hatte ich da halt schon dargelegt, naja, wenn man jetzt den Cache einfach spiegeln würde auf dem zweiten CCD, dann wäre das schön, dann hätte dieses CCD seinen eigenen Cache, aber dann hätte man im Endeffekt zwei starke 8-Kern-Prozessoren mit großem Cache auf einem Package aus Gaming-Sicht, weil man nach wie vor die Situation hätte, wenn jetzt ein CCD auf den Cache des anderen CCDs zugreifen wollen würde, die Latenz ist weiterhin zu hoch. Insofern war die Mutmaßung dann ja, okay, vielleicht sind beide Cache-Dies unter einem CCD?
Genau, das hatte ich ja stümperhaft in den Raum geworfen, glaube ich.
Ja, aber die Bilder, die wir jetzt, also diese Renderbilder, die jetzt aufgetaucht sind, suggerieren ja tatsächlich, nee, es werden zwei 3D-Cache-CCDs.
Und ja, wobei da habe ich auch noch nachgeguckt, das sieht wohl eher so aus, als wäre es ein Non-X3D-Doppel-Chiplet-Rendering, auch wenn AMD den mit 9000X3D benannt hat im Presseportal, aber da würde ich nicht zu viel draus schließen. Also ich deswegen würde diese.
Wobei stimmt, man.
Ich würde die letzte Überraschung noch nicht auslassen, dass es am Ende eben nicht die gespiegelte Lösung ist, sondern es anders kommt.
Das könnte ich mir ja aus einer Performance-Gewinn-Perspektive eher vorstellen. Und du hast ja auch recht, der X3D-Cache, der ist ja unterm Die. Das heißt, das, was wir hier sehen auf dem Die-Shot, das ist ja tatsächlich einfach nur, also ist ja kein Die-Shot, aber auf diesem Rendering, das ist ja tatsächlich einfach nur der Kern. Also die Logik, nicht der Cache.
Also ich finde, der Überraschungsmoment, der bleibt. Es könnte noch anders kommen, ob man wiederum so viel Aufwand betreibt. Auf der anderen Seite kommt ja dieses Jahr nichts mehr. Dann vielleicht doch, und vielleicht will man ja auch wieder was testen für die nächste Generation.
Also ich sehe halt den Anwendungsfall für diese CPU nicht, falls das wirklich zwei getrennte CCDs sind. Wenn sie sich da nicht noch irgendwas aus den Fingern gesogen haben, was ich nicht auf dem Schirm habe, dann wäre der Gaming-Nutzen quasi nicht existent. Und das wären vielleicht 2,5% über den Takt, so wie beim 9850.
Ja, und er wird allem Anschein nach auch Richtung Gaming adressiert, denn dass AMD die Vorstellung geplant hat, geht auch daraus hervor, dass gestern Alienware, ein chinesischer Social-Media-Account von Alienware, hatte den auch zur Messe angekündigten neuen Area 51 Desktop-PC, der aber nur mit 99X3D angekündigt wurde. Und wir haben dazu Informationen Anfang Dezember bekommen unter Embargo, da war auch nur vom 99X3D die Rede. Den hat wiederum der chinesische Weibo-Account von Alienware vorgestern, also zur Keynote von AMD, mit einem 9950X3D2 in Aussicht gestellt. Da ist offensichtlich etwas nicht gestoppt worden, was hätte nicht online gehen dürfen. Ja. Und das ist ja ein Gaming-System, Punkt aus Ende. Parallel hat wiederum ein Systemintegrator, Cytronics, die hatten eine Produktseite online mit einer Workstation mit dem 99X3D2 und Radeon Pro Grafikkarten. Also, dass man da auch sagen könnte, okay, der kommt halt doch, aber er ist halt nicht an Gaming adressiert. Nee, so kommt er nicht. Also, wenn Alienware den Area 51 damit bewirbt, dann, ja. Lassen wir uns überraschen. Gibt keinen Termin. Stay tuned. Klingt aber natürlich jetzt erstmal nicht so, als würde es noch ein Jahr dauern. Also,
würde dann ja auch keinen Sinn mehr ergeben, wenn das jetzt erst in einem Jahr kommt.
Dann hat AMD aber noch was zum Desktop gesagt. Gesagt haben sie gar nichts. Sie haben auf einer Darstellung, wo es um neue Notebook-Chips geht, haben sie auch einen Ryzen AI 400 im Sockel gezeigt. Und das ist das, was wir zuletzt in der Gerüchteküche als Ryzen 9000 G-Series gesehen haben. Also die große APU aus dem Notebook. Er kommt in den Sockel ARM 5. Offensichtlich übernimmt dieses Mal aber AMD die Nomenklatur aus dem Notebook. Und hatte auch erstmal kein Datum. Auch da hat Volker in der Runde die Frage gestellt, wann kommt es denn jetzt? Und da hieß es dann Anfang Q2, also April. Würde es dann, und jetzt muss man sich wieder in diesem ganzen, Fabian, wir machen mal eine Codenamen. Folge, wo wir mal erklären, was ist denn eigentlich hinter was.
Ich glaube, da bin ich klar.
Ja, dann, ich muss ja auch dieses Jahr wieder eine Folge alleine machen. Mache ich das mal so. Wir kriegen dann mit Ryzen AI 400 und was das ist, da kommen wir gleich auch nochmal sonst im Detail im Notebook drauf, kriegen wir dann das, was es im Notebook seit Sommer 2024 gibt, nämlich Strix Point, die Zen 5 RDNA 3.5 APU mit bis zu 16 Compute Units, und die hatte damals bei uns im Notebook-Vergleich, wobei das ältere System langsameren Speicher hatte, so also 22% Vorteil in Spielen. Ich würde jetzt mal wirklich über den Daumen gepeilt sagen, gegenüber der 8700G-Serie oder 8000er-G-Serie müsste man dann mit so einem Ryzen AI 400G, vielleicht heißt der so, dann ja auch auf dem höheren TDP-Niveau dann wahrscheinlich auch 20% schaffen können, aber nicht mehr. So, und den hatte AMD halt nur gezeigt und nicht genannt explizit, aber im Nachgang hieß es jetzt, der kommt. Thema Desktop eigentlich fast durch, aber noch ein Thema aus dieser Frage-Antwort-Runde, und dann frühstücken wir das auch gleich noch ab, war gar kein Thema auf der Keynote, warum auch? Da geht es natürlich erstmal um neue Produkte, aber da wurden sie von jemand von Tom's Hardware darauf angesprochen, was denn jetzt ist, was machen sie denn, wenn sie jetzt so viele schöne neue ARM5-Produkte haben, aber Leute, die auf ARM4 sitzen, einfach nicht wechseln wollen, weil sie brauchen dann ja neuen Speicher, und wir wissen alle, dass das zwischen will ich nicht ausgeben und ist unerschwinglich gerade hin und her pendeln.
Ja, es ist ja nicht nur der Speicher, man braucht ja zwangsläufig auch ein neues Mainboard. Das war mal der größere Batzen, inzwischen ist es quasi vernachlässigbar.
Ja, und am Anfang hieß es auch, die Plattform ist so teuer, weil DDR5 so teuer ist. Aber das ist ja im Vergleich zu heute, war das ja nichts. Ne? Also wir reden jetzt ja wirklich von 1000 Euro für nix. Also es ist so, und da haben sie gesagt...
64 Gigabyte sind dann vierstellig.
Ja, da war dann die Antwort von... ich habe seinen Vornamen vergessen. McAfee, dem Ryzen-Chef. Wir sehen uns, ich paraphrasiere jetzt, das sehen wir uns definitiv an und sind dabei auch, da sind auch schon dran, dafür mehr Ware zu sorgen. Einerseits, indem man bestehende oder noch verkaufte Modelle für ARM4 wieder verstärkt ausliefert, aber auch Modelle wieder zurück auf die Plattform bringt. Was bedeutet, bisher eingestellte Modelle wieder anbieten wird, um damit dem Wunsch der Kunden nach dem einen signifikanten ARM4-Upgrade zu erfüllen. Und ja, ich habe natürlich, als die News geschrieben hat, man kommt nicht dran vorbei, über X3D auf ARM4 nachzudenken. Ich finde es erstmal absurd, den Gedanken. Auf der anderen Seite, wenn AMD wirklich sieht, dass sie im DIY-Geschäft die ARM5-CPUs nicht mehr loswerden, weil die Leute einfach nicht das Geld haben oder nicht gewillt sind, auch noch DDR5 zu kaufen, ja, dann machen sie entweder kein Geld oder sie verkaufen auf der alten Plattform die vormals schnellste Gaming-CPU wieder. Wie siehst du das?
Ja, also ich meine, den 5800 XRT, den hatten sie ja damals, möchte ich jetzt einfach mal behaupten, eingestellt, weil sie wollten, dass die Leute, die wirklich richtig Leistung wollen,
endlich mal wechseln,
auf den 7800 X3D gehen, auf ARM5 gehen.
Ja.
Jetzt ist es aber natürlich so, dass wir mit einem 9800 oder 9850 X3D ohnehin wieder einen größeren Abstand haben zu ARM4. Das heißt, und die Leute, die diese Leistung wollten, die hatten jetzt auch wirklich dann schon viele Jahre Zeit zu wechseln. Das heißt, ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo AMD sich mit einem 5800 X3D nicht mehr die teurere Plattform, die modernere Plattform kannibalisieren würde, abseits der RAM-Thematik. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es für AMD netto mehr Einnahmen bedeuten würde, zu sagen, okay, dann hier habt ihr ihn wieder. Ja. Es kann aber natürlich auch sein, dass es nur der 5700 X3D wird. Nur denke ich mir halt, ja, warum dann eine halbe Sache machen?
Weil's
aber es
geht.
Ist natürlich vielleicht auch, ja, es ist im Endeffekt, es ist Willkür.
Ja, und man muss auch noch anmerken, der McAfee hatte auch darauf verwiesen, dass halt noch ein sehr großer Anteil der ARM4-Nutzer laut deren Telemetrie, sie kriegen ja Daten über Adrenaline-Software, noch auf Ryzen 2000 und 3000 sitzt. Und also er hatte nicht gesagt, die Mehrheit, sondern ein großer Anteil. Und deswegen hatte ich da noch angemerkt, für die ist natürlich auch der Wechsel auf ein 5800X signifikanter Schritt, aber es ist eigentlich nicht der eine signifikante Schritt, deswegen AMD sagt, sie sind da dran. Dran sein kann man an vielen. Sie sind ja anscheinend auch seit letztem Jahr dran, FSR 4 auf RDNA 3.
Ich wollte es gerade sagen. Genau.
Aber so, deswegen lass uns doch mal jetzt wirklich ganz hart zurückkommen zur Keynote. Was haben sie noch gezeigt? Ich habe es schon angesprochen. Ryzen AI 400 Gorgon Point ist letztendlich Ryzen AI 300, Strix Point und Kraken Point. Du weißt, sie haben ja erst Strix Point im Jahr 2024 vorgestellt und dann letztes Jahr auf der CES Kraken Point als die kleinere Chip-Variante mit weniger Kern und weniger oder kleinerer Grafikeinheit. Im Endeffekt ist es immer Zen 5 und Zen 5C plus RDNA 3 5 iGPU. Das gibt es jetzt unter neuem Namen mit der Unterstützung von schnellerem Speicher. Hier und da ein bisschen angepasst, hier und da 100 MHz mehr, manchmal aber auch nicht, manchmal aber auch ein Zen 5-Kern weniger und dafür ein Zen 5C-Kern mehr, ist letztendlich AMDs neue Notebook-Plattform, die 1:1 in die alten Boards passt, eigentlich nicht wirklich was Neues bietet, nur unter diesem einen Codenamen jetzt diese zwei alten Codenamen vereint und das wiederum ist dann das gleiche wie das, was wir dann als Ryzen AI 400 in Anführungsstrichen G im Desktop sehen werden als große APU. Hm. Es ist eben nicht die Riesen-APU Strix Halo, da gab es gestern auch wieder, also Ryzen AI 300 Max, da gab es gestern auch wieder Diskussionen in der Community, warum bringen sie dies und das nicht? Das haben wir auch schon oft drüber gesprochen, Fabian. Ein Grund ist, Quad-Channel gibt halt einfach, also der Sockel gibt es halt nicht her. Und die APU wird auch im Dual-Channel mit der kleineren 16CU Grafikeinheit ja wieder verhungern am Grafikspeicher. Es ergibt einfach keinen Sinn, eine 40 CU iGPU in den Sockel ARM5 mit Dual-Channel-RAM zu packen. Also das kann man halt gleich sein lassen. Und deswegen kommt das nicht. Stichwort Strix Halo, da gibt es jetzt neue Varianten mit der großen 40CU. IGPU, die gab es bisher aber nur in Verbindung mit, na, sag schon, weniger, den meisten Kernen, hatte man weniger CPU-Kerne, war auch die IGPU kleiner und jetzt gibt es aber auch weniger Kerne mit großer IGPU und das adressiert ganz klar, dass wo die Reise für Strix Halo zuletzt hinging, dass halt immer mehr die gar nicht für AI-Systeme genutzt haben, sondern für Gaming. Und da gibt es jetzt ja auch von Asus ein TUF-Mainboard mit Strix Halo. TUF ist Einsteigerserie, das wissen wir alle. Mal gucken, was das kosten wird. Hast du.
Ich glaube, man spricht es TUF aus.
Ja,
oder?
Natürlich. Aber ja, ist natürlich ein, wie nennt man das? Metapher ist falsch. Also.
Ich weiß, wo du drauf hinaus willst. Ich weiß es aber auch gerade nicht.
Ja, also ein Notebook ist wirklich nur ein Refresh, Rebrand. Volker hat da die Diskussion aufgemacht, was es auch wieder zur Diskussion gefühlt hat, ob man die Diskussion hätte aufmachen dürfen. Aber solange wir uns mit euch gesittet unterhalten, diskutieren wir gerne auch über sowas, auch über Dinge, die wir vielleicht in euren Augen falsch gemacht haben. Und ein Aspekt, den glaube ich auch AMD zur Keynote genannt hatte, aber der bei uns erstmal unterging, aber Asus hat ihn dann nochmal rausgekehrt. Sie haben halt anscheinend noch irgendwas an der Firmware oder dem Powermanagement geändert. Sie wollen die Leistungsaufnahme von Ryzen AI 400 zu Ryzen AI 300 um 25% gesenkt haben. Also nicht in den Vollast-Szenarien, aber in Idle, das wäre in der Tat ja nochmal ein großer Schritt. Aber letztendlich haben sie keine neue Plattform, um Panther Lake zu kontern. Da kommen wir ja gleich noch zu, nachdem wir auf dem Weg zu... Nein, I ist ja gleich schon der Nächste im Alphabet. Eine Sache ging noch richtig ab, Fabian. Und zwar haben sie zwar nichts zu Zen 6 im Desktop gesagt, also Ryzen 10.000, wobei ich gehe jetzt fest davon aus, wenn sie jetzt Ryzen AI 400 mit der APU in den Desktop bringen und das überhaupt nicht mehr zu Ryzen 9000 passt, dann wird Ryzen 9000, was auf 10.000 wechseln müsste, was halt doof ist.
Ja, also das letzte Mal, die letzten Male haben sie ja
immer zum Anlass genommen. Ne?
Eine übersprungen, sind wir zur nächsten Ultra. Das heißt, wir werden ja bei 11.000.
Ja,
also
aber sie werden dann auch auf die dreistellige Nomenklatur umschwenken, denke ich mal. Was sie gezeigt haben, ist Venice. Das wird ja die nächste Zen 6 Epic Server CPU Plattform in 2N von TSMC. N2. Ach Gott, Fabian, hast du es? Ich glaube, es ist N2. Und das war interessant. Das war das erste Mal, dass wir die APU die CPU gesehen haben. Und da kommt jetzt genau das, was schon vermutet wurde. Und zwar werden sie bei Zen 6 und dann wahrscheinlich auch bei Ryzen I/O die und Chiplets direkt über eine Chip-Verbindung aneinander flanschen und nicht mehr über Kabel, Leiterbahnen auf dem Infinity Fabric. Das haben sie getestet bei Strix Halo, weil Strix Halo, diese Riesen-APU, ist ja auch schon ein zusammengebasteltes Konstrukt aus zwei CPU-Chiplets mit jeweils 8 Kernen und dieser 40CU IGPU.
Sogenannte Glued Together.
Ja, so wie das jetzt ja Intel auch seit Meteor Lake macht. Die haben ja auch keine Abstände. Sieht ja aus wie ein Chip. Es ist nicht ganz so krass wie bei NVIDIAs aktuellen großen GPUs. Blackwell im Server ist ja schon so. Und Rubin wird auch wieder so. Das sind ja auch zwei Chips, die man aber äußerlich gar nicht mehr ansieht, dass es zwei Chips sind, weil sie dann ein gemeinsames schützendes Package gegossen werden, aber trotzdem sind die Chips dann direkt aneinander und das verspricht Latenz, aber insbesondere auch Vorteile bei der Leistungsaufnahme und das war ja immer ein Riesenproblem, dieser klassisch I.O. die lange Wege, du brauchst dann auch noch eine Übersetzung für die effiziente Übertragung der Daten, was eben den Stromverbrauch und die Latenz.
Genau. Also auch das ist ja ein Aspekt, der das Problem angeht, das ich eben geschildert habe beim potenziellen 9950X.
Genau. Also kommt der schon so, Fabian? Nein.
Ja. Es könnte natürlich sein, dass das echt ein Testballon ist, aber glaube ich nicht, weil der Render, den sie gezeigt haben, dazu nicht passt.
Würde ja bedeuten, das ist ein Zen 6 Chiplet. Also das machen sie jetzt nicht schon für Zen 5, das kann ich mir nicht vorstellen. Getestet haben sie das Ganze, oder was heißt getestet? Ich meine, es ist ein Serienprodukt. Strix Halo hat erfolgreich am Markt bewiesen, dass das funktioniert. Und da haben wir kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja eine Riesenüberraschung, wenn sie da...
Und das ist auch eine Verbesserung der Latenzen, aber das heißt dann ja trotzdem nicht, dass sie auf Null runtergehen. Ja. Ne? Also man muss sich das halt wirklich bewusst machen, dass diese Chips so hoch takten, inzwischen und so groß werden von der Fläche. Und wenn man sich dann anschaut, okay, wie schnell ist denn ein Elektron in Silizium? Allein über die physische Größe des Chips, selbst wenn man da quasi eine Luftlinie annimmt, braucht es mehrere Taktzyklen, um von der einen Ecke in die andere zu kommen. Das wird man nicht mit besseren Leiterbahnen, mit einer besseren Anbindung erschlagen.
Ja, und bei GPUs macht es AMD ja auch schon im Server jetzt mit den ganzen Instinct-Beschleunigern seit Generationen. Wann sind sie da auf Chiplets gegangen? Erst mit, doch schon mit 200, oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber da haben wir ja auch nicht sichtbar voneinander getrennte einzelne Chips, sondern die werden alle über, wiederum eigentlich, wie hieß das? Nee, ist das bei Nvidia so? Nee, ich glaube, bei AMD heißt es doch so, wie heißt das? Net of Wires? Gerade vergessen. Aber eben Volker könnte auch wieder aus dem FF diese TSMC-Verbindung nennen. Ich habe sie gerade nicht offen. Über eine ganz andere Art von Bindung direkt aneinander geflanscht. Ich glaube, das war AMD. Also schon.
Ich glaube, du meinst InfoOS-Verfahren.
Ja, richtig. Substrate. Also auch wieder ein TSMC-Packaging-Verfahren und Intel hat da ja Foveros und IMAP. Irgendwie so. Seht es mir vor, da ist Volker der Experte. Das ist die Zukunft, das Packaging. Und auch darüber haben wir schon tausendmal gesprochen. Also das war aber auf jeden Fall für mich auch der fast schon das spannendste Thema. Und es kam auch in der Community ganz gut an, weil es einfach technisch interessant ist und definitiv in die Zukunft zeigt, wo es mit Ryzen der nächsten Generation und Desktop dann
hingeht. Ja, also da stehen halt größere Umbrüche bevor, als das jetzt die letzten Generationen der Fall war, was die Architektur angeht. Und das ist natürlich auch immer interessant. Wir haben ja auch die, ich weiß gar nicht, ist das offiziell oder ist das Gerücht, dass wir hochgehen auf mehr Kerne
pro CPU? Also offiziell ist da nichts. Okay. Richtung Ryzen, aber ich, ist es schon offiziell? Ich glaube auch bei Epic gibt es noch keine Aussagen. Ja.
Denn da wurde ja gemutmaßt dann zumindest in der Gerüchteküche, dass es so weit ist, dass man die 8-Kern-CCDs hinter sich lässt und auf 12 Kerne geht.
Genau, und das jetzt ist ja auch wieder die große Spekulation, was hat AMD da gezeigt? Weil sie haben gezeigt, das ist ja dann auch noch eine Neuerung bei der Epic-Plattform, es gibt dann zwei IO-Dice, darüber kann dann auch noch, die auch noch untereinander verbunden sind, wie es scheint, und an die jeweils 4 Chiplets direkt angeflanscht sind. Dann haben wir, ist es nicht dann sogar 16-Kanal-Speicherinterface? Und dann waren es jetzt halt 8 Chiplets mal 12 wären 96, dann wäre es vielleicht wieder eine kleine Zen 5 CPU oder sind es schon wieder die Dense Chiplets, aber es gibt, soweit ich weiß, noch keine offizielle Aussage. Lass uns mal von A zu I kommen, denn sonst wüsste ich jetzt nicht, was AMD noch Großes, also ja, sie haben noch das Helios Rack gezeigt, also die Zukunft von bis hinauf Prognosen, da gehen wir jetzt nicht im Detail ein, also absurde Prognosen, MI500 wird über 1000-mal schneller als alles, was wir bisher kennen, ist natürlich auch immer so eine Datenformatsache, auch das ein Dauerthema hier mittlerweile im Podcast. Ja. Und dann haben sie Mi 300 zu 400, haben sie zwar in den Fußnoten geschrieben, die 10-fache Leistung kommt dadurch, dass sie 72 zu 8 GPUs vergleichen. Vor Ort sagen sie dann aber, nee, das stimmt gar nicht. Das war GPU zu GPU, das kann ja irgendwie auch wieder nicht sein. Lass uns zu Intel kommen. Intel, war eigentlich klar, was kommt. Große Panther Lake Show. Endlich haben sie es auch benannt. Das ist die Intel Core Ultra Series 3. Den Quatsch führen sie ja weiter fort. Seit Meteor Lake Series 1, aber eigentlich für alle Core Ultra 100 war. Diese Series 1 benutzt halt kein Mensch, wird auch Series 3 kein Mensch benutzen. Und jetzt gibt es endlich die 14 Modelle, haben sie benannt, mit denen es am Start losgehen wird. Ist auch hinter der X3D Quadrat 2 bestätigt News im Nachgang, die nach Zugriffen zweitmeistgelesene News, also hatte schon viele Interessenten. Und wie vermutet, gibt es halt die normalen Varianten, die H-Varianten mit mehr Kernen und die XH-Varianten mit dieser großen neuen 12C-Core-GPU, der sie dann auch den Beinamen Arc B93 gegeben haben, während die kleinere Chiplet, was sie ja diesmal selber fertigen, mit 4 Xe-Clustern wieder nur Intel Graphics heißt. Und sie haben viel versprochen. Ich kann auch verraten, Volker hat vor Ort jetzt die Chance gehabt, das Topmodell, den Core Ultra X9388H mit der großen iGPU mit LPDDR5X9680 TDP in ein paar Spielen zu testen. Ich ziehe gerade wie ein Verrückter die ganzen Spiele auch auf Strix Point, dass wir einen ersten kleinen Vergleich machen. Ich hoffe, das klappt noch zu Freitag. Und ich hoffe, alle Einstellungen kann ich dann hier, Volker hat tausende Fotos gemacht, nachvollziehen. aber sie haben gesagt, sie können da AMD um bis zu 80% schlagen. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Sie wollen damit auch wieder ins Handheld, Gaming-Handheld. Das war ja bisher echt so eine Nullnummer, ne? Bis auf das Claw von MSI hat da doch gefühlt keiner mitgemacht. Und ja, sieht erstmal gut aus. Sie haben es geschafft, Core Ultra 300 aus eigener Fertigung, aus fast komplett eigener Fertigung, ist da. Und ja, Fabian, die Messe war geprägt von Notebook, Mini-PC und sonst was Ankündigungen. Alle Partner sind wieder dabei. Und
na, das sind ja schon mal Consumer-Themen. Ne?
Also genau. Bisher. Richtig, wir hatten ja im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Also, wer an der Consumer Electronics Show zweifelt, dem schieben wir es kurz ein. Ne? Erstmal ist immer zu bedenken, es gibt ja da noch mehr Themenbereiche als die wir beackern. Und ja, in der Tat ist diesmal ziemlich viel aus dem reinen IT-Bereich AI-Server getrieben, aber allein Intel Core Ultra Series 3 und die Ankündigung aller Partner ist natürlich schon ein Riesen-Consumer-Thema der Messe gewesen. Auch wenn Nvidia da jetzt, na, da kommen wir gleich zu. Die haben ja auch was für ein Consumer angekündigt. Ne? Und ich meine AMD, Ryzen AI 400. So. Aber da sind wir natürlich dann auch wieder sehr eigen und sehr speziell. Ja, wolltest du noch was zu Core Ultra sagen?
Ich bin gespannt. Also ich hoffe, dass das natürlich tolle CPUs werden, dann schon wieder aus der Konkurrenzthematik heraus. Ich erfreue mich für Intel, dass sie es jetzt mit ihrer eigenen Fertigung endlich mal auf die Kette gekommen haben.
Genau, wobei das ist immer noch im Ramp-up. Ne? Also es gab da bis zuletzt Gerüchte, ob es da Probleme gibt. Das werden wir jetzt sehen, wie es mit der Verfügbarkeit aussehen wird. Ne? Die ersten sollen jetzt noch im Januar kommen. Und 200 Designs haben sie jetzt angekündigt für dieses Jahr, AMD, aber auch 140. Also es ist halt auch, da hat sich schon was geändert, ne? Wir wissen, vor ein paar Jahren, auch wenn die Plattform vom AMD schon gut war, dann war das Verhältnis eher so 200 zu 20. Da hat sich schon einiges getan. So, was hat Intel nicht angekündigt, Fabian? Weißt du?
Celestial.
Ja, erstmal ist es ja, ja, und Big Battle Mage. Arc B77. Ja. Warten wir es ab. Die Gerüchteküche sagt, da kommt was. Ich glaube auch, dass da noch was kommt. Aber
ja, irgendwelche Intel-Support-Leute hatten ja auch schon so. Also es taucht doch alle paar Monate irgendwie wieder die Meldung auf. Irgendein Intel-Support-Mitarbeiter hat irgendeinem Spieler gesagt, ja, warte ab, das kommt.
Ja, aber
weiß natürlich auch nie, ist das kompletter Schwachsinn? Hat der irgendwie das sonst woher gezogen? Keine Ahnung, worüber er spricht. Aber im Endeffekt haben wir diese Gerüchte von wegen, ja, da kommt was, seit einem Jahr oder
nicht. Ja, und also absurd finde ich im Rückblick natürlich wieder so Sachen, wie das doch im letzten September, glaube ich, auch mal der X-Account von Intel Arc irgendwie in die Richtung gedeutet hat. Ne? Und dann denke ich schon, ja, okay, jetzt haben wir Januar und es ist immer noch nicht darüber gesprochen worden. Also wenn ich die Leute schon heiß machen will, dann doch aber nicht über ein Vierteljahr vorher. Ne? Das ist dann irgendwie auch daneben. Insofern auch bei AMD, stay tuned, ja, dann macht mal was. Wir wollen jetzt wissen, wie der Dual oder Single Doppel X3D.
Na, das ist ja auch schon wieder, da hatten wir eben gar nicht drüber gesprochen, aber wenn sie das ursprünglich mal geplant hatten für diese Messe, und davon gehen wir ja aus, und es dann aber doch kein Thema war, stellt sich natürlich die Frage, okay, warum denn ja nicht? Dann muss ja irgendwas potenziell noch schiefgelaufen sein.
Ja, oder ich habe schon gesagt, vielleicht haben sie auch auf die Stoppuhr geguckt und gesagt, gut, wir müssen hier irgendwie 5 Minuten aus der Präsentation raus. Und ja, dann war die Kritik bei uns auch wieder groß, als ich das gesagt habe in der Community. Dann hätten sie doch weniger über den ganzen Pro-Kram reden sollen. Ja, die Zeiten sind halt so. Ja, dann redet man lieber noch über das Helios-Rack, weil man da auch allein mit OpenAI dann die nächsten Jahre 100 Milliarden US-Dollar Umsatz machen möchte, als dass man dann noch über die nächste Consumer-SKU redet. Da kann man ja dann demnächst nochmal drüber reden. Also meine Erwartung wäre jetzt eigentlich schon, dass sie da nochmal was zu sagen, bevor der 9850 X3D auf den Markt kommt. Oder natürlich zusammen mit dem, aber dann wird man dem ja auch wieder möglicherweise komplett den Wind aus den Segeln nehmen. Wir waren bei Intel, Fabian, und der Arc B77. Also da gibt es einfach nichts Neues. Es gab die auch nicht zu sehen. Ich habe es zumindest nicht mitbekommen. Keiner hat irgendwo hinter verschlossener Tür so eine Grafikkarte aus dem Hut gezaubert. Und als ich neulich schon geschrieben habe, wahrscheinlich kommt die nicht, auch wenn sie wieder irgendwo aufgetaucht war, weil ich da fest davon ausging, das wird ein reines Panther Lake Event. Und so war es jetzt im Endeffekt auch. Ja, wo soll sie hin? Ne? Also es kriegt einen Riesenchip. Sie kann eigentlich nicht auch mehr Speicher haben in der aktuellen Situation. Braucht sie ja auch nicht, wenn sie 16 hat. Aber wo soll sie sich preislich orientieren? Ne? Selbst wenn sie 60%, also wenn sie 1:1 die Gerüchten zufolge 60% mehr Leistung oder Shader-Einheiten in Leistung umsetzt, landet sie immer noch nur auf 5060 Ti-Niveau oder 9060 XT. Und die gibt es halt für unter 400 Euro, die Radeon. Also das sind 150 Euro mehr als für den kleinen Chip. Und der ist ja auch schon groß. Ja. Aber ich gehe voll mit allen mit dir mal sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also ich finde das super, wenn da was kommt grundsätzlich. Aber von da ist, kommt was, das ist super, hat am Ende auch Intel erstmal nichts. Es sei denn, sie bleiben wirklich am Ball, weil sie wissen, sie müssen irgendwann auch wieder was Dickes für den Server bringen. Und es führt kein Weg dran vorbei.
Ja, also wenn sie mit diesem Produkt konkurrenzfähig sein müssten, dann müssen sie es quasi mit Verlust verkaufen.
Ja.
Und ob Intel sich das in der aktuellen Situation leisten wird, ist
fraglich. So, und wir werden so schnell es geht versuchen, die Finger an Panther Lake zu bekommen. Wie gesagt, ein paar Gaming-Benchmarks, aber das war jetzt nur eine Stunde Zeit in so einer Session. Die Stunde, bis man sich da hingesetzt hat und die ersten Spiele konfiguriert hat, ist die auch schon wieder um. Da werden wir die Tage noch was Kleines machen. So werden die Werte, die ich jetzt hier in Deutschland erstelle mit Strix Point, dazu passen. Ansonsten wird dann ja irgendwann noch das Embargo fallen und dann bis dahin haben wir uns dann hoffentlich noch mal detaillierter mit der neuen Plattform befasst. AIN, Fabian, Nvidia. Hat Nvidia dich überrascht zu CES?
Also ich bin natürlich extrem enttäuscht, dass keine RTX 6090 vorgestellt wurde. Ich hatte fest damit gerechnet.
Ich hatte von dir keine sarkastische, sondern eine ehrliche Antwort erwartet. Hat Nvidia dich überrascht?
Also
ich meine,
nö. Also wir hatten ja aus Gaming-Perspektive jetzt, wurde ja schon vor einigen Monaten klar, dass es mit dem Refresh, also RTX 50 Super, zur CES wohl nichts wird. Und dann hatte Nvidia sich ja sogar selber noch hingestellt und getweetet, geixt, keine Ahnung, dass man eine tolle Präsentation habe für Gamer, aber es keine neue Grafik
gibt. Das hat es auch noch nicht gegeben, oder?
Also Erwartungsmanagement. Und so kam es dann auch.
Ja, also, aber dass dann DLSS 4.5 angekündigt wurde, hatte ich nicht überrascht.
Bitte, sorry, ich muss gerade...
Ja, du hattest einen Frosch bei dir, oder?
Das ist mein neues Haustier. Das habe ich vor 2 Wochen im Rahmen einer ausgiebigen Krippe mir angelegt.
Ja. Okay, also, DLSS 4.5. Also, ich fand das am Ende schon eine Überraschung. Der Leak kam dann zwar noch einen Tag vorher. Wir hatten die Info halt 2 Tage vorher bekommen unter Embargo und dann denkt man immer, krass, das gab noch kein Gerücht dazu, das ist ja mal was Spannendes, mal gucken, vielleicht gibt, ja, und dann ist es halt doch, hat wieder irgendeiner die Folien weitergegeben im Vorfeld. Ja, trotzdem fand ich, ist es eine Überraschung, das ist ja ein Interims-Update, also es gab auch 3.5 mit Ray Reconstruction, wobei das ja wieder Quatsch ist, weil 3.5 war ja gar nicht erforderlich, um Ray, ne? Mit DLSS 3.5 kam auch ein neues DLSS-Feature, nämlich Ray Reconstruction, so muss man sagen. Ja. Diesmal ist es ein bisschen anders. DLSS 4.5 bedeutet, kann auch sofort schon aktiviert werden, in dem Fall, dass man per App die DLSS 4-Spiele und auch die meisten DLSS 3-Spiele auf DLSS 4.5 switchen kann. Und dann hat man die 2. Generation Transformer-Model. Wolfgang ist gerade schon in den Endzügen des Tests, der erscheint Freitag. Ich kann schon verraten, ja, es ist ein Upgrade, Punkt. Ist jetzt kein Riesenschritt, wobei da sagt, der kommt halt aufs Spiel drauf an. Wenn das Wasser richtig schlecht aussah mit 4, sieht es jetzt um Längen besser aus. Wenn kein Wasser im Spiel war, muss man auch keinen Bogen machen, aber dann sieht man
vielleicht. Also wie sie das jetzt nennen, ob sie das jetzt als DLSS 4.1, 4.5 oder 5 verkaufen, sei dahingestellt. Was sie im Endeffekt getan haben, ist, sie haben jetzt im letzten Jahr DLSS weiterentwickelt. Ja. Es hätte mich überrascht, wenn sie das nicht getan hätten, sagen wir es so rum. dass es besser wurde, wenn sie es weiterentwickelt haben. Auch das, es hätte mich eher überrascht, wenn es schlechter geworden wäre. Also, ja, also ich meine, dass sich da was tut, wie sie das dann verkaufen, dass sie das jetzt vielleicht mehr aufgebauscht haben und das 4.5 genannt haben, anstatt 4.1 oder 4.2, weil sie sonst nichts zu nennen haben, das kann ich mir gut vorstellen. Aber genau, wie groß die Unterschiede von Spiel zu Spiel sind, ich glaube in Nvidia auch, dass man das sehen kann. Das werden wir abwarten müssen. Was ich noch interessant finde, beziehungsweise wo ja noch ein bisschen Unklarheit herrscht, dieses neue, diese beiden neuen Presets, die sie da ja gebracht haben, die ja quasi die DLSS 4.5 beim Upsampling verkörpern, also Preset M ist das ja in erster Linie, das läuft wohl mit FB8 wieder und dementsprechend auf Blackwell und auf Ada besser als auf RTX 20 und RTX 30. Jetzt ist es ja so, dass die werden ja trotzdem unterstützt. Also bisher hat bei Nvidia bei Super Resolution ja keinen Unterschied gemacht zwischen den verschiedenen RTX-Generationen. Aber es gibt dann ja den DLSS Programming Guide von Nvidia, wo sie darauf eingehen, wie lange braucht denn das DLSS-Modell wie hoch ist denn die Ausführungszeit? Wie lang ist die Ausführungszeit? Und da geben sie auch Werte an für verschiedene GPUs. Und wenn ich mir anschaue, okay, was braucht denn das alte Modell, das J-Modell beispielsweise auf einer RTX 5090 in UHD? Es braucht 0,9 Millisekunden. Und das Modell M, das neue jetzt, das braucht 1,05 Millisekunden. Also wo man quasi sagt, okay, das sind
10%.
20 Millisekunden, 0,2 Millisekunden so rum. Das ist egal. Das fällt niemandem auf. Und auch das L-Modell, sie haben noch ein Modell vorgestellt, das explizit dazu gedacht ist, wenn man wirklich von 720p auf UHD geht, skaliert. Also
halt genau, super, es ist dann immer das neue Transformer-Model, aber man kann halt mit verschiedenen Presets an die ganze Sache rangehen.
Und ja, also
das genau, ist auch sie nichts, haben zwei was man Presets vorgestellt. Sehen wird, ne? Das ist über die Nvidia-App kann man halt, wenn man sagt, bitte erzwinge DLSS 4.5 oder Latest, kann man noch genauer konfigurieren, auf welche Art.
Ja, Latest nimmt wohl M.
Ja.
M ist wohl das neue Default und L ist explizit dafür gedacht, das ist nochmal ein schwereres Modell, wenn man so will, das braucht nochmal mehr Rechenleistung, das ist nur gedacht für die krasseste Upsampling-Stufe. Ja. Die man meistens ja auch gar nicht auswählt in Spielen. So. Und wenn ich mir das bei der RTX 5080 anschaue, dann haben wir halt einen Unterschied von 1,3 zu 1,7 Millisekunden. Also auch noch absolut verkraftbar. Wenn ich es mir auf der 4080 anschaue, 1,5 zu 2,1 Millisekunden. So, auch noch alles okay. Aber wenn ich jetzt hingehe und es auf eine RTX 3060 mir anschaue, dann haben wir statt 5 Millisekunden plötzlich 11 Millisekunden. Oder auch bei der RTX 2080 Ti, statt 3,5 sind es 7,5 Millisekunden. Also wir sehen hier, dass es auf den beiden älteren RTX-Plattformen einen deutlich höheren Zeitaufwand hat, weil die Rechenleistung höher ausfällt, weil man das über FP16 beschleunigen muss und nicht über FP8 beschleunigen
aber kann. Aber das ist jetzt natürlich nichts, was einem unbedingt im Alltag über den Weg läuft, ne? Weil erstmal muss man wirklich das drauf anlegen und von 27p auf 2160p hochskalieren wollen und dann noch sagen, damit es am besten aussieht, wechsle ich dieses Preset.
Moment. Also das war jetzt das Modell M. Ne? Also wenn ich das L-Modell dann gehe ich sogar auf einer 2080 Ti von 3,5 auf über 10 Millisekunden.
Das ist nochmal ein Heavy. Also ne? Da kann ich jetzt ja schon
aber
mal
auch vorweggreifen, dieses,
lieber Fabian. Wolfgang hat sich das Ganze angesehen in 6 Spielen. Hogwarts Legacy, Kingdom Come Deliverance 2, deinem absoluten Favorite, Oblivion Remastered, Sensuous Saga Hellblade 2, The Last of Us Part 1 und The Outer Worlds 2. Mit Performance Preset im Spiel, DLSS 4 gegen DLSS 4.5. Und natürlich ist da nicht drin, dass 4 auch schon mehr Performance gekostet hat auf älteren Grafikkarten als auf neueren Grafikkarten. Ja. Aber jetzt gucken wir uns nochmal den relativen Leistungsverlust an. Wenn ich statt 4 dann das neue 4.5 und damit die zweite Generation Transformer Model nehme mit Preset M, also Default. Und da verliert im Schnitt die 4080, nein, jetzt fangen wir bei 50 an, die 5070 Ti verliert 5% im Schnitt über diese 6 Spiele. Die 4080 Super 4. Also Naja, das ist Rundung oder Messungenauigkeit.
Ja, so, also ja beide, das ist auch Erwartung erwartet, denn die können ja beide
FP8. So, die RTX 3090 Ti verliert 12%. Also ja, das ist natürlich okay. Schon was. Und die 2080 Ti auch 12%. Also ja, es ist okay. Der dreifache, naja, zweieinhalbfache Leistungsverlust. Mhm. Also ja, es ist...
Das passt ja dann auch wieder zu den Werten aus dem Programming Guide hier. Und genau, also wir reden hier ja von Millisekunden, die das Modell zum Rendern braucht. Aber diese Millisekunden des Modells sind natürlich nur ein Faktor. Man hat natürlich noch das klassische Rendern davor. Ja. Und da tut sich dann ja im Vergleich zu vorherigen Modellen nichts. Genau, das heißt, das schlägt nicht ganz so hart durch. Wir haben halt nur, darauf wollte ich eigentlich hinaus, wir haben jetzt hier langsam einen Punkt erreicht, wo Nvidia die alten Modelle noch mitnimmt, auch für das neueste Modell. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es basierend auf diesen Unterschieden dann irgendwann auch bei Nvidia mal zu einem Cut kommen muss. Auf der anderen Seite, ist natürlich wieder die Frage, wie es andersrum denn aussieht. Wir wissen ja zum Beispiel auch, bei AMD braucht FSR 4 mehr Rechenleistung als FSR 3. Aber dadurch, dass es halt sehr viel besser aussieht,
ja, also der Unterschied ist effektiv ist trotzdem ganz anderer, schneller.
Genau, es ist effektiv trotzdem schlimmer. Ja. Und das ist jetzt auch hier wieder die Frage. Okay, wir verlieren 10% FPS, meinetwegen, wenn wir auf 4.5 gehen, auf einer RTX 20 oder RTX 30. Aber falls das neue Modell so sehr zulegt, dass man dafür dann statt Quality vielleicht Balanced oder statt Balanced Performance nutzen kann, dann gewinnen wir ja trotzdem wieder.
Ja.
Und das wäre dann halt die Frage, ob er das zu testen für sämtliche verschiedene alte
Karten
in einer signifikanten Auswahl relevanter Spiele, das ist ja, ja. wieder, also, da kannst du Wolfgang ein paar Wochen wegsperren. Ja.
Nee, das machen wir lieber nicht. Und stattdessen könnt ihr euch darauf freuen, dass morgen der erste Blick auf DLSS 4.5 erfolgen wird. Einerseits aus der Perspektive Bildqualität, aber eben auch mit Benchmarks von RTX 5000 bis zurück zu RTX 2000. Das hatte ich also nicht überrascht, dass sie daran gearbeitet haben. Hatte ich dann wenigstens überrascht, dass es innerhalb einer GeForce-Generation noch mehr KI-Fake-Frames gibt, nämlich MFG X6X.
Also das hat mich auch tatsächlich, wenn man so möchte, überrascht. Es hat mich eher so, ah ja, okay, interessant. Aber ich vermute, das wird halt auch eine Strategie von ihnen sein, dass sie die fehlende Hardware ein Stück weit kompensieren wollen, indem sie halt sagen, guck mal, wir haben hier was Neues. Mhm. Inwiefern wir dann schon von diminishing returns reden, wenn wir von X4 auf X6 gehen, also irgendwann, also die Latenz wird ja nicht mehr besser.
Ja.
Wir haben ja keine neue Methode, die Latenz zu kompensieren. Das heißt, in dem Fall hier.
Ja, weil Reflex 2 gibt es ja immer noch nicht. Ne? Also, das müssen wir jetzt ja auch mal ein Jahr nach der CS 2025, darf man auch das ja nochmal festhalten. Reflex 2, was ja so mit VR-Technologie dafür sorgen soll, dass der Input-Lag eben nicht steigt mit Frame Generation, ist nicht. Gibt's nicht.
Also das ist ja auch kein Allheilmittel, das in jedem Spiel mit jeder Engine, in jeder Perspektive funktionieren würde. Das ist schon ein sehr spezielles Feature.
Was jetzt auf immer mehr Frames Reflex angewendet 2. werden muss, ne?
Aber den interessanteren Teil finde ich jetzt nicht, dass wir sagen, wir haben jetzt fünf statt drei Fake Frames pro Frame, sondern der dynamische Aspekt, den sie damit ja. Also ist natürlich dann auch wieder RTX 50 exklusiv, aber die Situation war ja bisher, wenn ich zum Beispiel einen Bildschirm habe, der 144 FPS hergibt und ich dann halt Multiframe Generation auf X4 gestellt habe, dann habe ich 144 durch 4 geteilt, stumpf gesagt FPS, und mehr kann ich gar nicht erreichen, weil sonst laufe ich ja an meinen Cap. Das heißt, selbst wenn meine Grafikkarte in der Lage gewesen wäre, mehr native Bilder
zu berechnen. Du läufst durch irgendeinen Gang, da ist es dunkel, du hast 120 FPS, dann hätte sie nicht 120 FPS gerendert, sondern wieder nur ein Viertel von 144 und dann immer drei Bilder zwischengeknallt.
Genau, das heißt, da wäre dann also auf der einen Seite Strom gespart worden, okay, kann man argumentieren, auf der anderen Seite wäre dann ja natives Rendering-Potenzial auf der Strecke geblieben. Und wenn Nvidia das jetzt dynamisch angehen möchte, ich weiß halt noch nicht genau, wie die Umsetzung dann ist, wie es in der Praxis dann läuft, aber wenn sie es so dynamisch angehen, dass man halt quasi sagt, okay, wir wählen halt den Multiplikator, den Faktor, der dafür sorgt, dass wir bei oder unter der maximalen Ausgaberate des Bildschirms bleiben, und falls wir da drüber gehen, schalten wir quasi einen Upsampling, nicht Upsampling, einen Generation-Faktor zurück. Das hört sich ja erstmal nach einer sinnvollen Geschichte an. Auf der anderen Seite, sechsmal, da muss man sich schon fragen, okay, wo ergibt das, wo fängt das denn an, Sinn zu ergeben?
Bei sehr schnellen Monitoren.
Wir sind ja nach wie vor, an dem Punkt, wo Wolfgang auch sagt, 50 bis 60 FPS sollten das halt nativ immer noch sein. Und mit X4 haben wir dann ja schon 240 Hertz Bildschirme erschlagen. Das heißt, X6, wenn man das wirklich so halten möchte, dass man sagt, man will 40, 50, 60 FPS nativ haben, dann ist das ein Feature für 360 Hertz Bildschirme.
Ja gut, aber die sind jetzt ja auch gerade zu CES. Kleiner Exkurs, ne, wieder ein Riesenthema. Auch durch die vor 2 Jahren vorgestellte NVIDIA G-Sync Pulsar Technologie, die jetzt ja wirklich dieser Tage mit 4 ersten Monitoren auf den Markt kommt, und die haben ja 360 Hertz, soweit ich das richtig mitbekommen habe. Und es gibt natürlich auch viele neue OLEDs, die, weil das sind IPS-Monitore, viele neue OLEDs, die mit immer höheren Herzzahlen kommen. Aber klar, der Sweet Spot aktuell, das haben wir jetzt auch schon, das sieht man schon in der Community, das, was wer viel Geld ausgeben will und kann für Monitore, der kauft sich ja aktuell 240 Hertz UHD und nicht schon wieder ein 360 Hertz.
Ja, und da ist dann halt die Frage, ich meine, wenn wir die 240 dann entsprechend durch 6 teilen, ich weiß nicht, ob, also ist halt die Frage, ist es besser zu sagen, okay, man hat diesen, falls die FPS tatsächlich mal einbrechen, man hat dann halt die Kapazität zu sagen, ja, dann halten wir die 240 halt trotzdem über mehr Framegen, ob das dann einen Unterschied ausmacht oder ob man es hinnimmt, dass man dann halt mal auf 200 abfällt. Mhm. Weiß ich nicht, ob das dann noch relevant
das
ist.
Das Ganze können wir uns übrigens erst irgendwann im Frühjahr ansehen, weil während der neue GeForce-Treiber der DLSS 4.5 Super Resolution über den Video-App möglich macht, schon verfügbar ist, gibt es da noch keinen konkreteren Termin, sowohl nicht für MSFG 6X, also mit 5 künstlichen Zwischenframes, als auch nicht für Dynamic MFG. Dann hat NVIDIA ja noch ein bisschen was für GeForce Now. Das gibt es jetzt auch im nativen Linux-Client, offiziell nur für Ubuntu, ab Version 20 noch was. Dann hatten sie im Vorfeld ja schon gesagt, dass es da jetzt für alle, außer die Founders Edition, also die allerersten GeForce Now-Kunden, überhaupt einen 100-Stunden-Playlimit pro Monat gibt, damit sie den Service weiterhin zum gleichen Preis anbieten können. Das waren noch Updates von NVIDIA. Fabian, dein Lieblingsthema? Ein schönes Thema eigentlich immer wieder. NVIDIA Ace haben sie wieder was Neues vorgestellt, zusammen mit den Creative Assembly heißen die Entwickler, die Total War machen, in dem Fall Pharaoh. Haben sie gezeigt, einen KI-Assistenten. Ja, ich würde sagen, ausbaufähig, ne? Aktuell, was sie gezeigt haben, Texteingabe, Textausgabe. Das Ding kennt halt das Spiel, 1200 Tabellen mit Infos zum Spiel, den aktuellen Zustand, kann dann Tipps und Tricks geben. Braucht nur leider auch weiterhin bis zu 6 GB VRAM. Was dann wieder zeigt, ja, da müssen sie doch irgendwas machen, ne? Sonst kommen da nicht die klugen, die KI-NPCs in die Spiele, weil dann.
Na, ich denke schon, RTX 50 Super war halt die Sache, wo sie was machen wollten, aber jetzt mehr Speicher in der aktuellen Situation in Consumer-Produkte zu stopfen, die eine Marge haben, die unfassbar viel schlechter ist als die AI-Hardware, das, also ist halt das Letzte, was aus unternehmerischer Perspektive Sinn ergibt. Ja. Insofern glaube ich auch, dass das noch eine längere Zeit in so einer Alpha-Beta-Situation bleiben wird.
Genau, und mit ansonsten Ace war eigentlich ganz interessant noch das, was dann auch wiederum bei NVIDIA im Nachgang in so einer Q&A-Session kundgetan wurde. Das gibt es jetzt mit Jensen Huang auf jeder Messe, wo er eine Keynote gehalten hat. Da war Nicolas und Nicolas geht da immer hin, um auch mal eine Frage zu stellen und dann auch wieder schöne neue Fotos von Jensen zu machen und meldet sich dann immer mit, hier gibt es wieder für NVIDIA News schöne neue Fotos hier in dem Album fürs nächste halbe Jahr. Bis zu Computex es dann wahrscheinlich wieder neue Fotos von Jensen gibt. Da wurde ja darauf angesprochen, ja, was wäre das nicht eine gute Idee oder was wäre denn damit, weil es gab ja die Gerüchte, dass die 3060 wieder gefertigt wird, die ja allem Anschein nach wirklich im Sommer letzten Jahres dann mal nicht mehr gefertigt wurde. Du hast ja neulich selber live im Podcast mit Erschrecken festgestellt, dass es die jetzt, dass die kein Tipp mehr ist, weil viel zu teuer. Und da gab es jetzt die Gerüchte, war nur ein Stichpunkt auf X. Ich glaube, in dem Fall war es der HXL, der ja oftmals auch das richtige Korn findet, dass die zurückkommt. Und er wurde halt darauf angesprochen, ob man nicht der aktuellen angespannten Situation, also nicht der HLX, sondern, oder XL, sondern Jensen, Huang, der CEO von Nvidia, ob man da nicht mit älteren Grafikkarten wieder aushelfen könnte. Und Ampere RTX 3000 wäre ja auch noch aus einem anderen Aspekt ganz interessant. Das sind ja 8 Nanometer Samsung-Chips und die kommen nicht von TSMC. Und das eine Problem ist aktuell der Speicher, aber das andere ist halt auch die Allokation der Fertigungskapazitäten bei TSMC, wo wahrscheinlich auch Nvidia intern es immer wieder Diskussion um in Anführungsstrichen jeden Wafer gibt, den die GeForce-Sparte haben will, wo einfach auch Geld aber gemacht, aber nicht gedruckt wird. Und ja, da hat er gesagt, possibly, and we could possibly, depending on which generation we could all. Ah, nee, genau, erstmal hat er gesagt, es ist eine good idea. Sie gucken sich das an. Und dann hat er aber noch gesagt, das zitiere ich jetzt einfach nochmal, yeah, possibly, and we could possibly, depending on which generation, we could also bring the latest generation AI technology to previous generation, ohne S, GPUs, and that will require a fair amount of engineering, but it's also within the realm of possibility. I'll go back and take a look at this. It's a good idea. So. Also AMD bringt X3D-CPUs auf ARM4 zurück und Nvidia bringt jetzt MFG auf RTX 3. Nein, also wie deutest du das?
Es ist eigentlich, also es ist schon eine ähnliche Geschichte wie bei dem 5800 X3D, oder nicht? Ich meine, gut, das hier ist jetzt halt kein High-End-Modell, aber dadurch, dass es halt eben eine alte Samsung-Note ist, dass das Ding natürlich, also die Entwicklungskosten sind ist ja alles weg. Also Nvidia kann das Ding quasi produzieren. Was hat das für einen Speicher? GDDR6 juckt ja jetzt auch keinen mehr. War das überhaupt schon GDDR6?
Ja, ja, war es schon. Ja, doch, ich hatte sogar noch geguckt, ob es noch GDDR5. Ja. Also ja, ich hatte auch noch.
Ja, genau, 5X. Ich hatte gerade im Kopf, so war das jetzt 6 oder 5X? Aber ich glaube, die noch eins drunter, die 3050 war dann. Ne? Ist ja auch egal. So. Und das könnte Nvidia billig produzieren. Und dadurch, dass es eine GeForce ist, mit DLSS, auch DLSS 4, ich meine, wir hatten es ja eben, ich habe die Werte genannt, DLSS 4, Punkt 5, was das Upsampling angeht, das neue Transformer-Modell, das läuft ja auch auf dieser Grafikkarte. Ja, es kostet dann halt 12% mehr, aber ne, hatten wir ja verargumentiert. 12 GB VRAM sind nice to have. Klar, das ist keine Leistungsregion, wo irgendjemand aus unserem Forum dann jetzt freudig in die Höhe springt und klatscht, aber wir hatten es ja erkannt, oder ich hatte es ja erkannt in dem Podcast, dass ich gemerkt habe, Moment, günstigste Grafikkarte mit ordentlichem Upsampling und 12 GB ist teurer geworden, weil man jetzt zur 9060 XT greifen musste mit 16 GB. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn diese Grafikkarte zurückkäme, und was er dann halt meint mit the latest AI Technology, das weiß ich nicht, denn also zum einen unterstützt sie ja das aktuelle DLSS-Modell. Ja, das Einzige, was ja fehlt.
Sie unterstützt kein Frame Generation.
Das Einzige, was fehlt, sind Frame Gen und Multi-Frame Gen. Und da ist halt die Frage, okay, wie wollen sie das machen? Denn das hatten sie ja bisher immer strikt über die Hardware verargumentiert und gesagt, ja, Moment,
das
nein.
Das geht technisch nicht.
Das geht technisch nicht.
Ja, also ich habe dann letztendlich auch resümiert, da sollte man jetzt aktuell nicht zu viel reininterpretieren, tun wir es nicht. Ich glaube, was man reininterpretieren darf, ist, dass an den Gerüchten, dass irgendwas Älteres auch wieder in Stückzahl gefertigt wird, das wird passieren. Weil der Einstieg ist sonst tot und dann machen sie lieber mehr Marge mit einer älteren Generation, was ja auch wiederum dann dazu führen wird, dass diese Nutzer irgendwann dann auch wieder eher upgraden werden, als wenn ich jetzt auf Teufel komm raus Preise oder Margen reduziere und die aktuellen Einsteiger-Grafikkarten ja da halt die ganzen Mehrkosten fresse, ne? Und sage, ja gut, Speicher kostet jetzt halt 40% mehr, ist egal, die Karte bleibt gleich teuer. Ja, ich glaube, das war es von Nvidia an dieser Stelle, aber wir haben ja noch ein Gerücht, Fabian. Kopite 7 Kimi hat sich gemeldet und hat, ich glaube, das erste Mal dann doch wirklich den mutmaßlichen Chip für die GeForce RTX 6090, du hast jetzt gedanklich jeweils 3 Einführungsstrichchen davor und dahinter gedacht, genannt, nämlich den GR202, weil er sagt, das wird Rubin-basiert sein. Also Vera Rubin, beziehungsweise Rubin ist ja die GPU-Architektur, die jetzt auf den Markt kommt. Und die jetzt fertig ist für die neuen Serverbeschleuniger. Hat Nvidia zur Messe auch nochmal gesagt, da ist alles fertig, jetzt müssen wir nur noch in Serie produzieren, dann können wir das dieses Jahr noch verkaufen. Und da war immer nicht so ganz klar, ist da auch wieder ist das auch wie bei Ampere, wie bei Blackwell, wieder die gleiche Basis, ja, wird es sein. Und jetzt hatte irgendjemand auf X geschrieben, es gibt ja auch noch dieses Rubin CPX, der dann GDDR7 für Inferencing-Server unterstützen wird, also eine etwas angepasste GPU. Da wurde bisher davon ausgegangen, dass es ein halber GR100 sein wird. Und da hat er jetzt aber auch gesagt, nee, das ist nicht so, das ist der GR212, das ist eine eigene GPU und die ist aber nicht die GPU, die dann auch in GeForce zum Einsatz kommt, sondern das ist GR202 und zweites Halbjahr 2027. Und ich meine, es ist alles noch so lange hin und es gibt natürlich keine Tech-Specs, wenn, dann wird's, also Nvidia wird schon ganz klar einen Plan haben, wie die GPU aussehen soll. Und musste jetzt noch ein Jahr dran arbeiten, bis das Ding dann Tapeout hat oder ein, na gut, gutes halbes Jahr. Da muss dann irgendwann fertig werden, dass es im zweiten Halbjahr kommen soll. Aber ja, es wird noch dauern.
Also selbst wenn sie jetzt, also ich vermute auch, sie werden wohl schon eine Idee haben, was sie da machen ja, wollen.
Die haben sie schon länger.
Das heißt ja, das muss ja überhaupt nicht heißen, dass in eineinhalb Jahren dann auch tatsächlich das Produkt auf den Markt kommt, die Produkte auf den Markt kommen, mit den Namen und vor allem den Preisen, ja, die sie jetzt eventuell dafür anpeilen. Also wir hatten das ja schon oft genug, dass wir Gerüchte hatten, selbst nur ein halbes Jahr vor Vorstellung, was natürlich sehr viel konkreter ist als eineinhalb Jahre, die sich dann, naja, während der Vorstellung erstmal als vermeintlich falsch entpuppt haben, weil andere Produkte kamen, wo dann aber dann irgendwann doch klar wurde, ja Moment, die waren damals schon richtig, die Gerüchte. Ja, ja. Nvidia hat es halt nur geändert, seinen Plan. Und wenn wir jetzt halt sagen, ja, es wird wohl eine RTX 6090 geben und sie wird wahrscheinlich noch eineinhalb Jahre auf sich warten müssen, dann würde ich sagen, ja, gehe ich mit, aber nicht aufgrund von Basis von irgendwelcher Gerüchte, sondern weil es halt einfach, also das ist halt gesunder Menschenverstand.
Ja.
Oder nicht.
Ja, und sie wird auf eine GPU setzen, die GR202 heißt. Klar kann man sich das auch mit Blick auf die letzten 10 Generationen, hätte man sich das auch aus der Nase ziehen können, aber da glaube ich schon mal, dass er das erst twittert, xt. Warum nutzt er nicht eigentlich auch mal irgendwann eine andere Plattform, dass das zutreffend ist? Und ja, ich denke jetzt, es wird es auch erstmal wieder ruhig sein, ne? Weil mehr Infos gibt es, denke ich mal, vorerst jetzt nicht zu dem Thema. Ich wollte es ja nur angesprochen haben, weil natürlich stürzen sich jetzt alle wieder drauf. Und ich habe es ja vorhin dann auch gleich quasi beim Frühstück gemacht, weil es ist dann ja doch immer ein Thema. Fabian, du musst demnächst dann auch schon wieder los, deswegen lass uns doch mal nach A und I und N zu Q kommen. Big Four, habe ich gesagt, Qualcomm. Da hast du schon gesagt, ach, gehören die jetzt schon zu den Big Four? Sie wollen dahin, was die Desktop-Systeme anbelangt und die Notebooks. Ich wollte es ansprechen, weil ich ja mit Nikolas in unserem Berlin-Hawaii-Podcast Ende des Jahres darüber fabuliert habe, was denn bedeutet, dass der Snapdragon X2 Elite im H1 kommt. Dass man doch eigentlich H1 nur sagt Juni, sonst würde man noch Q1 sagen. Und ja, sie haben jetzt das Ding offiziell gemacht, die Endgeräte. Also offiziell war der Chip schon, aber sie haben jetzt noch ein kleineres Plus-Modell präsentiert auf der CES, das war der Qualcomm-Part dabei. Und unzählige Partner haben ihre Designs damit angekündigt. Wie erwartet oder wie angekündigt, kriegt vorerst nur Asus diese Extreme-Version mit dem höchsten Takt. Und ich glaube, es gab nirgendwo ein ganz konkretes Datum. Also es wird schon noch ein bisschen dauern und wahrscheinlich sind sie auch hinter Intel, weil Intel legt jetzt ja innerhalb von Wochen los. Aber es wird nicht erst im Juni neue ARM, Windows und jetzt sind schon wieder alle am Auflegen, Notebooks geben, die den X2 haben, der wirklich aus Hardware-Perspektive schon, glaube ich, echt ein Sahnestück ist, aber dann, ja. Und wir wissen jetzt ja auch durch den Dell-CEO, hast du ihn im Vorgespräch oder jetzt vorhin schon, es klang schon mal an, ne? Hatte Andy vorhin ja noch eine News gemacht, der hat jetzt mal gesagt, Käufer interessieren sich nicht für AI-PCs. Und ich habe dann noch angemerkt, irgendwie in einem Nebensatz, wenn es darum geht, dass dieser PC irgendwie was selber zum AI-Ausführen mitkriegt, muss man glaube ich sagen. Ne? Also es gibt natürlich bei uns in der Community Leute, die auf GeForce RTX oder auf Radeon sonst was für Modelle lokal ausführen und das tollsten Dinge machen. Aber der Standardnutzer, der nutzt auch ChatGPT auf seinem Smartphone und im Browser und weiß der Geier was und Gemini und so. Aber der hat keine Ahnung, was er mit dem Copilot Plus AI super duper Feature im Windows-Rechner machen soll.
Ja, also nicht nur das, sondern ich finde, die Geschichte ist ja nicht nur, dass die AI-Features in den PCs nicht verkauffördernd sind, sondern dass die AI-Situation, wie wir sie aktuell haben, ja sogar aktiv verkaufshemmend ist. Also die ganzen OEMs, die werden da, was den Endkundenabsatz angeht, natürlich Probleme bekommen, wenn die Preise für Speicher und alles Mögliche nach oben ziehen und man plötzlich anfangen muss, alte Technik anzubieten, weil die aktuellen Produkte unbezahlbar geworden sind. Also da wird denen das Thema AI natürlich mehr auf die Füße fallen, als irgendwie nutzen.
Ja. Qualcomm, habe ich eigentlich schon abgehakt damit. Ich bin gespannt drauf, aber ja, wird in den Tests, glaube ich, Copilot Plus ist halt einfach, es interessiert halt keinen. Und es kann ja auch, es, ja, hier und da, aber dann, ich finde es ja schön, wenn dann irgendwann, also ich habe es irgendwann neulich mal auf meinem Zenbook mit Ryzen AI, ist mir aufgefallen, dass im, war es Teams, der Blurry Hintergrund, das ist ja eine der Apps, die dann über die NPU dieses Ganze dann mittlerweile auch regeln kann, straft mich Lügen. Da wird einfach nichts mehr laut, ne? Und da liegt keine Last mehr drauf. Das finde ich gut. Aber das sind ja so Sachen, die ja auch wie GPU-Beschleunigung im Browser, die habe ich einem Endkunden auch nie ins Gesicht gemalt. Der hätte es auch nicht verstanden, sondern der freut sich halt einfach 5 Jahre, nachdem das eingeführt wird, dass sein neues Notebook das irgendwie alles viel schneller und toller und mit mehr Akkulaufzeit macht, wenn er unterwegs surft. Mhm. Ja, so, Qualcomm abgehakt, Dell hatten wir schon, wir gehen jetzt einfach, bis du sagst, Jan, jetzt reicht's, mich muss weg, noch ein paar Themen durch, Dell hatten wir gerade, Riesenthema, hat auch echt lang gehalten, also da war auch, Nikolaus hatte die Information, glaube ich, seit Anfang Dezember, das Dell XPS ist zurück, ein Jahr, nachdem sie das alles eingestampft haben und alles, muss man sagen, vieles ist ja auch egal gewesen, weil die eine Marke, die so dem MacBook gleich kam, das war halt einfach Dell XPS und sie haben alles platt gemacht für diese Premium Plus, Pro, Max, sonst was Gedöns und sie haben gemerkt, das war ein richtiger Fehler, haben sie auch gesagt, es gibt jetzt wieder ein Dell XPS. Sowas passiert dann auch selten, muss ich sagen. Was wir bei Nvidia noch ausgelassen haben, Fabian, es geht weiter im Takt, auch da sicherlich, weil es einfach jetzt erstmal keine neuen Grafikkarten gibt. Und in dem Fall vielleicht aber auch, weil MSI gesagt hat, ihr habt doch wohl ein Rad locker, nicht alle Tassen im Schrank bei Nvidia. Warum erlaubt ihr Asus bei der RG Matrix, nur weil die 30 Jahre Grafikkarten fertigen, von denen die ersten noch nicht mal mit euren Chips waren, warum dürfen die jetzt 800 Watt TDP machen? Wir wollen auch 800 Watt TDP machen. Und jetzt gibt es ja die MSI Lightning Z mit doppeltem 12 Volt 2x6 Anschluss und einem BIOS mit 800 Watt. Und weil es geht und weiß der Geier was, ist ja auch alles egal ist mittlerweile mit einem zweiten BIOS, wo die dann 1000 Watt saufen darf, was sie wahrscheinlich in der Regel nicht tun wird. Es sei denn, man moddet da rum und tritt die Taktraten,
ja,
das ist unmögliche.
Ja, genau. Also ich meine, wir hatten ja den Test von Wolfgang zur Matrix und da hat er sich schon angeschaut, was ist denn die Leistungsaufnahme der Matrix, die ja 800 Watt ziehen darf. Naja, average waren es 586 Watt. Maximal gemessen hat er 683 Watt. Also diese 800 Watt, die sie sich ziehen darf, die sind für einen normalen Gamer schon längst erschöpfend. Das braucht die Grafikkarte gar nicht. Sie will das auch gar nicht. Um jetzt 1000 Watt verwerten zu können, da muss man mit Flüssigstickstoff kühlen oder sonst irgendwie was machen. Und dann sind wir, also offensichtlich richtet sich das Produkt dann auch als Halo-Produkt an genau solche Nutzer. Aber da sind wir ja weit, weit von der Gaming-Realität tatsächlicher Nutzer entfernt. Und also ich meine, es passt natürlich in die Zeit, aber ich finde es immer noch absurd, dass man hingeht und sagt, wir haben ein neues Produkt und es verbraucht mehr als die anderen und das ist was Gutes.
Ja, man sollte das auch wirklich nicht kaufen. Nicht. Ne? Also es ist natürlich wieder diese Kakophonie. Einerseits hat hat MSI ja schon im Vorfeld Extreme Overclocker mit der Karte ausgestattet, aber soweit das zu erkennen war, auch immer nur mit dem PCB, weil die Ryzen sowieso müssen, diese AIO, die jetzt wieder dabei ist, mit dem 8 Zoll Display drauf, da müssen sie ja sofort runterreißen und die wollte man auch noch geheim halten für diesen Endkundenmarkt, den man dann aber diesmal auch mit 1300 Stück limitiert, aber durchnummeriert, Fabian. Insofern doch, kauft sie euch. Ach. Ihr habt eine Nummer, nein, kauft sie euch nicht. Aber sie ist wenigstens limitiert und durchnummeriert, wenn auch nur auf dem Plexiglas-Shroud da an der Seite, soweit ich das gesehen habe. Wow. Aber man verkauft sie ja doch wieder an Endkunden und dann packt man halt ein 8 Zoll Display auf die AIO-Kühlung drauf. die, was der Karte aber halt überhaupt nicht steht, weil das, was sie kann, im Gegensatz zu allen anderen, und sie hat ja 17 Weltrekorde in GPU-Benchmarks aufgestellt, das kann sie halt nur, wenn man Flüssigstickstoff oben drauf packt und das Ding freischaltet bis, ich glaube, 2500 Watt gibt es da Screenshots, wenn man da entsprechend rangeht. Ja, so, das ist mir noch aufgefallen. Was ich cool finde, war natürlich auch wieder eine Diskussion. Asus hat jetzt erklärt, was es mit diesen neuen, wie heißen sie, Poco-Pins auf ausgewählten Mainboards auf sich hat. In der Tat kann man jetzt ja auf 4 ausgewählten Mainboards, die nicht gleich dieser neuen Neo-Serie sind, das war im Vorfeld mit ihrem eigenen Teaser so ein bisschen widersprüchlich, oder widersprüchlich, da haben wir zu viel reininterpretiert. Das ist ein Feature, das nennt sich IOQ Connector, und da wird eine kompatible I.O., aktuell nur eine Serie von Asus, wird einfach auf den Sockel geschraubt und schließt dann direkt eine Verbindung mit auf dem Mainboard sitzenden Federkontakten, kriegt darüber Strom statt über ein SATA-Kabel, kriegt darüber Informationen von irgendeiner Windows-Software in hinsichtlich ihrer Laufeigenschaften und RGB und sonst was, meldet ihr Tacho-Signal zurück an das Mainboard. Und ja, so hat man dann wirklich nur noch zwischen Pumpe, Kühlerkopf und Radiator die Schläuche fürs Wasser, wo ja auch immer die Kabel für die Lüfter mitgeführt werden.
Ja.
Finde ich, ist natürlich wieder proprietär erstmal, braucht man das?
Ja,
nein, aber sie haben zumindest gesagt, Partner können da, also AIO-Partner können, mit denen reden sie.
Ja, genau, also wenn das halt im Endeffekt, wenn sie da halt versuchen, einen Standard zu etablieren, der ein Stück weit offen ist, also wo sie halt sagen, komm, ihr müsst schon diese Specs vielleicht einhalten, sollte funktionieren, ohne dass irgendwas in die Luft fliegt, aber ihr müsst uns da jetzt keine Lizenzgebühren zahlen, und wenn man halt einfach versucht, quasi den ATX-Standard, das heißt aufzubrechen oder vielleicht weiterzuentwickeln, so wie sie das ja auch schon mit ihrem Back-to-the-Future-System gemacht haben, wo ja dann Sapphire drauf angesprochen ist.
Wo wir immer noch auf die Boards und die erste Grafikkarte warten, aber
ja. Aber wenn, klar, es braucht Zeit, ne? Das wird nicht von heute auf morgen funktionieren, aber ich traue Asus jetzt einfach mal, dass sie sagen, sie haben da wirklich die Intention, da das ATX-Format generell weiterzuentwickeln und nicht nur ihre eigenen Produkte. Ja. Und dann ist es natürlich eine gute Sache. Kann man jetzt natürlich sagen, man braucht keine AIOs und man braucht auch nicht, dass es schön aussieht. Man macht einfach das Gehäuse zu und was auch immer. Ja, das stimmt. Aber selbst dann ist es ja eigentlich einfacher, eine zu verbauen, wenn man sich da keine Sorgen machen muss. Und diejenigen, die auf die Optik stehen, die haben natürlich sowieso Vorteile. Ja.
Ein Thema nehmen wir noch mit. Ich bin hier gerade noch mal über die inzwischen 110 Inhalte zur CES drüber geflogen. Ein Thema haben wir nämlich noch in den Top 5 nach Zugriffen. Nee, da ist jetzt rausgefallen, weil schon zu alt war, hat quasi die Messe eröffnet, gleich am Montag. SanDisk hat die Marken WD Black und WD Blue eingestampft. War natürlich ein Riesenaufschrei in der Community. Wir erinnern uns, letztes Jahr, SanDisk und WD sind wieder getrennt, weil es einfach organisatorisch und aus finanziellen Aspekten mehr Sinn ergibt, dass das HDD-Business, was ja aktuell auch floriert wie nichts sonst, und das SSD-Business oder das Flash-Business getrennt wird. Und sie hatten jetzt ja schon die SSDs mit SanDisk-Schriftzügen versehen oder nannten sie dann SanDisk WD Black. Aber es lag ja irgendwie auf der Hand, dass diese starke Marke WD Black, die sie definitiv ist, einfach weg muss, weil da halt WD drin steht. Und ja, sie haben sich für die beste alternative Marke entschieden, Fabian. Optimus. Alles ist Gewöhnung. Ja, und dann gibt es jetzt in Zukunft nicht nur zwei Consumer-Serien, nämlich High-End Gamer, WD Black, und alle anderen, WD Blue, sondern es gibt High-End Gamer, Optimus GX Pro, High-End Gamer, Optimus GX und alle anderen Optimus. Ja.
Ich glaube, Optimus GX Pro ist ja nicht mal als Gamer, sondern halt wirklich Speerspitze, professionelle.
Ja, okay, Kunden, kann natürlich auch sein, dass sie dann auch diesen WD Black Gaming-Fokus auch wieder ein bisschen verlassen. Also das ist natürlich auch die Chance für SanDisk.
Ja, also an sich bin ich ja immer, Teamnamen sind Schall und Rauch, who cares, aber es stimmt natürlich schon, dass man mit diesen beiden Farben sind ja etwas schön Greifbares, ne, und dass das Black wohl das krassere Produkt ist als
Blue. Ja, und WD Black hat ja auch immer diesen Unterstrich zwischen WD und Black, was ja vor 20 Jahren mal cool war, ne.
Aber das sieht halt auch immer, erst, vor allem wenn man sie beide miteinander nennt, dann sieht es eigentlich für jeden aus. Immer nur so aus, als hätte man halt einen Fehler gemacht, wenn man das bei dem einen vergessen oder wenn man aus Versehen gemacht hätte. Ne? Aber Was ich eigentlich meinte, zwei Farben sind ja jetzt erstmal greifbarer als zu sagen und unterscheiden natürlich auch deutlicher als zu sagen, wir haben Optimus, Optimus GX und Optimus GX Pro. Also das sind halt wieder so Namen, weißt du, so generisch. Aber im Endeffekt, wenn die Produkte gut sind, soll es halt deren Problem sein, wenn sie dann über den Namen Vermarktungsprobleme haben.
Fabian, wir verlinken jetzt am Ende. Wenn ich heute am Ende bin, dann verlinke ich auch noch die Themenseite zur CES. Da kommt auch noch einiges die kommenden Tage. Dazu passend eben auch der Test von DLSS 4.5 Super Resolution Transformer Model 2.
Ich bin gespannt.
Ja. Und verlinke die ein oder andere Meldung, die wir jetzt angesprochen haben, alle nicht. Dann geht lieber auf die Themenseite und sucht es euch nochmal raus. Ich danke dir für diesen ersten, für mich kurzweiligen Podcast. Ich hatte im Vorfeld überhaupt keine Lust, muss ich dir sagen. Ja, weil zwei Wochen Podcastpause, das tut auch schon mal ganz gut. In der CES-Woche auch noch über die Sachen zu sprechen, die einen jetzt wirklich tagelang genervt, auch teilweise wirklich bis spät abends genervt haben. Aber es hat mir jetzt Spaß gemacht. Ich hoffe euch als Zuhörern auch. Ich wollte noch eine Sache kundtun. Ich hatte mir doch gewünscht zu Weihnachten, was dann keine Nikolaus-PC-Frage gewesen ist, dass wir die 3000 aktiven Computerbase Pro-Nutzer schaffen. Ich freue mich tierisch über mehr Neukunden als die letzten Jahre oder neue Nutzer, aber wir haben es um 5 verfehlt. 2995 war mit Stichtag 31.12. und ich hatte natürlich noch auf den 31.12. gehofft, aber wir wissen alle, am 31.12. passiert gar nichts mehr. Der Januar ist eine neue Chance. Wir freuen uns über die Unterstützung.
Es müssen hier nur 5 Leute zuhören, die noch keine Pro-Mitglieder sind.
Ja, aber dann das Problem ist natürlich, dass Ende des Monats jetzt auch wieder aktive Nutzer rausgefallen sind. Also, unterstützt uns mit Pro, schaltet euren Adblocker ab. Dann hören wir uns auch nächste Woche wieder. Bis dahin, Fabian, werd gesund. Das wünsche ich auch allen anderen, die krank sind. Und blicke da insbesondere zu Frank rüber, virtuell. Und wünsche das aber auch euch Zuhörern. Wir sprechen und hören uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.